Ja, wir waren letzte, nee, jetzt ist es schon das vorletzte Wochenende. Hier im East Village ist so eine deutsche Kneipe, eine deutsche Kneipe Restaurant. Und die machen an den vier Adventssonntagen Christmas Caroling, also quasi Weihnachtssingen. Und das ist, kann man sich eher so vorstellen, wie so ein bisschen Oktoberfestatmosphäre mit Weihnachtsliedern.
Oh
Also ist
Gott.
quasi der Betreiber von dem Laden und halt dann noch jemand dazu, die spielen halt Gitarre und er hat, ich weiß leider den Namen von dem Instrument nicht. Das ist so ein Saiteninstrument, was aber auf dem Tisch liegt und mit dem man dann mit so Schlägeln drauf rumhämmert. Ich guck mal, ob ich irgendwo mal ein Bild davon finde. Ich weiß leider den Namen auch nicht. Und dann wird aber, und dann gibt es halt so ein Liedheft und da sind halt, keine Ahnung, so 100, 120 Leute in dem Laden. Und dann wird halt, werden halt Weihnachtslieder gesungen. Immer alle Strophen auf Deutsch und dann nochmal auf Englisch, wenn es die gibt. Halt auch mit den ganzen Amerikanern mit ihren Ugly Christmas Sweatern
Oh
ist, und
boy.
es gibt Glühwein. Das ist auch gut.
Also verstehe ich das richtig? Es gibt keine Weihnachtsmärkte in New York.
Doch schon,
Ja?
aber du kriegst keinen Glühwein mit Alkohol.
Warum nicht?
weil die auf der Straße keinen Alkohol verkaufen dürfen
Ach
und
so.
trinken dürfen und so. Also ich gehe mal
Amerikaner.
davon aus, dass es das ist.
Amerikaner hassen ja Spaß.
Ja, zumindest draußen.
Gehen wir noch zum Lachen in den Keller.
Nee, Keller hat ja hier keinen. Ich weiß gar nicht, wo die hier hingehen zum Lachen.
Du hast es aufgenommen, ja? Sehr gut.
Klar, ich habe gelernt, ich starte immer sofort die Aufnahme, wenn wir alle drei da sind.
Sehr
Ich
gut.
habe auch, ich habe jetzt, weil ich irgendwas am Player gemacht habe, habe ich den Anfang von der letzten Folge nochmal gesehen und ich habe mich überhaupt nicht mehr daran erinnert und habe mich gut weggelacht
Ja.
tatsächlich.
Ja, das sind die besten Aufnahmen.
So, jetzt muss noch jemand klatschen und dann fange ich an.
Also, 3, 2, 1.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen, mal wieder natürlich deutlich verspäteten Ausgabe von Podigee Podcast News. Was ist unsere Ausrede dieses Mal?
Winter.
Ah, stimmt, ja, war nicht gestreut.
Genau. Im Internet war nicht gestreut.
genau, nee, der Poddy Punch kam dazwischen und alles, so Weihnachtsmarkt und
Stimmt,
Glühwein.
seitdem erholen wir uns immer noch
Ja,
bis
ganz
weiter.
furchtbar. Ja, was haben wir heute für Themen? Einmal, ja, ein bisschen Software zum Anfang, zum Reinkommen. Pocket Casts gibt es in der neuen Version. Dann haben wir, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal, also natürlich in der letzten Folge, also vor ein paar Wochen, über Apple Watch und Podcasts. Da haben wir jetzt einen Erfahrungsbericht von einem Nutzer. dann reden wir über RAD, also RAD. Ja, sage ich erstmal nicht, was es ist. Geheimnis. Und dann machen wir noch einen kleinen Jahresrückblick aus Podigee-Sicht auf die Podcast-Welt und auch aus anderer Menschen-Sicht, die interviewt worden sind. Verrückt. Ja, Pocket Casts. Da ich Android-Nutzer bin und anscheinend nicht zur Open Beta eingeladen wurde, müsst ihr das übernehmen.
Ja, also Pocket Cast, eine viel genutzte Podcasting-App, die wir, Matti und ich, beide auch nutzen, so im Alltag, hat jetzt die Version 7 rausgebracht, was ein umfassendes Update, sowohl was das Aussehen als auch was einige Funktionalitäten angeht, war. Und wir beide sind eigentlich sehr glücklich damit. Sieht, hat sehr, sehr viele schöne Neuerungen. Für mich als OLED-Screen-Benutzer ist natürlich die wichtigste Neuerung, dass es jetzt True Black hat, also dass man das Design auf komplett schwarz stellen kann. Aber auf der Feature-Seite hat sich auch einiges getan. Und was da wahrscheinlich am meisten auch für so ein bisschen Verwirrung gesorgt hat, war, dass es jetzt ein sogenanntes Archiving- oder Archiv-Feature gibt. Also es gibt ja bei Podcast-Folgen im Grunde drei Modi, in denen sie sich befinden können: ungespielt, sind angefangen zu spielen oder sind komplett abgespielt. Und früher war es halt so, dass man halt im Grunde auf dem Gerät die ungespielten und angefangenen gespielten Folgen hat und die abgespielten, also die fertig gehörten Folgen sind dann quasi wieder vom Gerät gelöscht worden. Und es gab aber keine Möglichkeit, Folgen auszublenden, die man nicht hören wollte, aber wo man quasi auch nicht sagen wollte, ich habe die schon gehört. Und das hat jetzt Pocket Cast so gelöst, dass es jetzt eine vierte Option gibt sozusagen zwischen gespielt, angefangen zu spielen oder abgespielt, nämlich archiviert oder nicht archiviert. Also dass man sagen kann, okay, diese Folge, die habe ich schon woanders gehört oder die will ich nicht hören oder die will ich einfach quasi nicht in meiner Playlist sehen als ungespielt. Dann kann man sie archivieren, dann wird sie nicht als gespielt markiert, sondern behalte ihren auch ihre gerade Play-Position. Also wenn man eine Folge archiviert, die gerade irgendwie halb durchgehört ist, dann wird diese Play-Position auch gespeichert. Und wenn man die Folge dann wieder sozusagen aus dem Archiv hochholt, dann kann man sie dort weiterhören. Und das ist so ein bisschen, um so ein bisschen Ordnung in die Podcasts und Backlog zu bringen, dass man sagen kann, okay, diese Folgen, die blende ich erstmal aus, die tue ich sozusagen ins Archiv und die verlieren aber nicht ihre Play-Position. Und das hat ein paar Leute verwirrt, weil das dann nochmal quasi nochmal einen vierten Modus gibt, in dem sich dann so eine Podcast-Folge befinden kann, beziehungsweise es gibt dann archiviert, aber nicht abgespielt, beziehungsweise abgespielt, aber nicht archiviert. Aber wenn man das einmal benutzt und wenn man sich das einstellt, dann ist das ganz nett, weil man dann einen schön aufgeräumten Podcatcher hat, weil man dann auch sagen kann, okay, archivierte Folgen anzeigen oder nicht anzeigen. Und wenn man die dann ausblendet, dann sieht man sofort, in welchem Podcast man auch offene Folgen hat und wo nicht. Und ja, ich glaube, das ist so auf der Feature-Seite so die eine der größten Neuerungen.
Ja, was mich an Neuerungen überrascht hat, ist zu sehen, dass Pocket Cast jetzt standardmäßig auf Stream gestellt hat. Das ist, glaube ich, jetzt vielleicht nicht unbedingt so das sichtbarste Feature von allen, aber ich glaube irgendwie unter der Haube so das Bedeutendste, das Wichtigste, weil klar, der Trend ist so ein bisschen schon, dass man merkt, Downloads in der Podcast-Welt werden immer seltener und man hat das Gefühl, durch auch teilweise vielleicht Spotify, dass man auch so langsam merkt, auch bei Podcasting wird das Streaming immer wichtiger. Und Hintergrund ist, wenn ich das richtig interpretiere, die Rolle von NPR und Co., seitdem sie, weil das ist jetzt praktisch das erste große Update, seitdem sie Pocket Cast gekauft haben. Und Streams sind schon eigentlich deutlich zuverlässiger, um zu messen, ob ein Podcast abgespielt wurde oder nicht, beziehungsweise wie viel davon. Oder man kann besser davon ausgehen oder eher davon ausgehen, dass wenn eine Episode gestreamt wird, dass eine Person gleichzeitig an einem anderen Ende zuhört. Was halt bei den Downloads klassischerweise, so wie viele Podcatcher das bisher noch machen, nicht so geht, weil ich kann morgens früh, wenn ich aufwache, mache mein Telefon auf und oder die App, werden Episoden runtergeladen, wenn ich im WLAN bin und vielleicht gehe ich dann raus und höre dann die Folge oder es kann ja ein paar Minuten später sein, aber es könnte auch sein, dass ich das erst auf dem Weg nach Hause mache und das verfälscht natürlich dann so ein bisschen die Statistiken, die so dabei rauskommen und ich vermute, dass es deswegen so ist. Zugegeben, wenn man schon früher einen Podcast abonniert hat, den Pocket Cast, fällt es einem nicht auf, dass das halt jetzt so neu ist, weil die haben quasi für die alten Podcasts, die man schon hatte, die alte Einstellung übernommen, also Download als Default. Aber jetzt, wenn man neue Podcasts abonniert, wird immer per Default gestreamt. Was mir negativ wiederum aufgefallen ist, ist, wenn man schon so einen Move macht, zu sagen, okay, jetzt streamen wir, warum zum Henker kriege ich jetzt eine Meldung jedes Mal, wenn ich mit LTE unterwegs bin? Da steht dann immer, du bist nicht im WLAN, stream anyway. Ich so, ja, das ist euer Default jetzt. Warum fragst du mich jedes Mal bei jeder Folge, ob ich trotzdem streamen will? Ne? Das finde ich so. Und da müsste es zumindest eine Einstellung geben, die ich bisher nicht finden konnte. Aber.
Das ist halt diese US-Cover-US-Strategie. Ja. Also, das ist halt.
Ja.
man kann.
Hier musst du halt auch für jeden Mist irgendwie einen Disclaimer unterschreiben, dass du alle Rechte an Verletzungen abtrittst und so. Bei allem, was du tust, eigentlich.
Bei diesem Podcast können schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten.
Ja, genau. Ich habe jetzt gerade mal in meine alte Version reingeguckt und hier gibt es tatsächlich auch in den Settings eine Stream-by-Default-Option. Und die ist bei mir sogar an, aus irgendeinem Grund.
Ja, das gab es schon vorher, aber dass das quasi standardmäßig an ist und auch, dass sie so ein bisschen, dass sie quasi Stream by Default davon ausgehen, dass das die Leute wollen, um das auszuschalten, das ist so ein bisschen versteckt, da muss man nämlich in Playback gehen und dann ganz unten die letzte Einstellung Default Row Action, also was die automatische Aktion ist, die man auslösen möchte. Beim Podcast kann man von Play dann auf Download stellen und dann kann man auch wieder ganz normal Podcast runterladen und dann. Ich habe da tendenziell nichts dagegen, wenn man sagt, okay, Podcast eher streamen als runterladen, weil ist ja so ein bisschen der Trend und ich sehe da auch irgendwie den Sinn dahinter. Das Problem ist Deutschland oder generell dass die Netzabdeckung, weil wenn ich nicht sicher sein kann, dass ich auf meiner Bahnfahrt hier morgens, wenn ich dann zwischen Potsdam und Berlin im Niemandsland bin, da keinen Podcast hören kann, weil ich noch nicht mal Edge habe, dann ist schwierig.
Ja, es stellt sich einfach die Frage, wie gut das Caching der App ist oder wie viel sie dann im Voraus schon laden kann und damit es halt nicht auffällt. Das, glaube ich, kann man auch eigentlich ganz gut abfangen.
Weil der Vorteil von Podcast war ja bisher einfach durch die Funktionalitäten der App, dass Podcast ubiquitär waren. Also die konnte man immer überall spielen, wie es Netz war, unter Wasser, auf dem Mond. Das war bei Spotify oder YouTube oder anderen Streamingdiensten halt nicht der Fall, weil die halt von Anfang an auf Streaming gesetzt haben und nicht auf Download.
Ja, obwohl auch da muss man dazu sagen, also sowohl wie bei Spotify es auch geht, geht es bei Pocket Cast natürlich auch. Obwohl man per Default streamt, kann man trotzdem noch sagen, diese Folge herunterladen. Oder so wie bei Spotify kann man auch sagen, so ein Album komplett oder eine Playlist komplett herunterladen. Das ist halt, das Prinzip ist einfach, per Default streamst du, wenn du aber weißt, okay, du fliegst jetzt irgendwo hin mit einem Flieger und so, dann kannst du trotzdem bestimmte Folgen schon herunterladen, obwohl der Default eigentlich Streaming wäre. Und das finde ich eigentlich als Kompromisslösung ganz, ganz in Ordnung.
Ja, und ich finde das auch, also dann hat man, das Problem ist halt auch, dass man dann nicht mehr so viel Speicherplatz auf dem mobilen Endgerät wegnimmt. Und gerade so größere Mobilgerätherstellerfirmen nehmen doch einen größeren Aufpreis für mehr Speicherplatz. Und dann nehme ich immer die kleinste Option. Und das hat mir auch, ich habe Download by Default und das erreicht mir auch immer. Ich habe immer so, keine Ahnung, rund 10 Gigabyte Podcasts auf dem Handy und ich habe halt nicht so viel andere großdateiige Sachen, dass ich mir das auch erlauben kann. Aber ich kann mir vorstellen, wenn jemand richtig viele Fotos hat und dann noch andere große Dateien auf dem Gerät, dann will man halt Platz sparen bei den Podcasts und dann ist so Stream by Default ganz nett, wenn man halt überall Internet hat. Und ich glaube, da ist nicht Pocket Cast zu weit nach vorne geprescht, sondern man merkt halt jetzt nochmal, wie gerade Deutschland mit dem Thema Netzabdeckung und auch was Datentarife und wie viel Daten man in einem Tarif hat, schon ein bisschen hinterherhängt. Also dass da andere Länder, ich meine, ob wenn du jetzt 6 Gigabyte im Monat hast, dann überlegst du das nochmal zweimal, als wenn du jetzt irgendwie 60 Gigabyte hast oder 50 Gigabyte.
Oder Unlimited.
Oder Unlimited. Und das ist
halt hier so die ganzen Mobilfunkanbieter, jeder hat hier einen Unlimited-Plan.
Ja.
Und die sind jetzt auch nicht so mega teuer. Also ich glaube, wenn du es alleine machen willst, zahlst du, glaube ich, 60 oder 80 Dollar im Monat. Ich glaube 80. Mhm. Und das ist, also würde ich jetzt auch als okay einschätzen.
Ja, das sind ja so etwa 70 Euro im Monat.
Ja, also dafür, dass du halt wirklich alles komplett unlimited machen kannst und die nutzen ja hier tatsächlich auch immer noch SMS und so.
Boah, ist ja mittlerweile bei der Telekom auch schon
ja, in dem aber Bereich angelangt, ne? Das ist vielleicht ein Jahr so, dass das bei der Telekom Also ich bin jetzt auch auf dem Unlimited-Vertrag und ich zahle etwa das Gleiche, wenn man nochmal dazu rechnet, dass ich da noch ein iPhone mitgekauft habe. Also rein Daten zahle ich dann für Unlimited auch das Gleiche, aber dass das die Telekom überhaupt anbietet, das ist noch nicht mal ein Jahr so, dass man da für den Preis einen Unlimited-Tarif bekommt.
Und das Coole hier ist, dass sie halt generell die Mobilfunkverträge so aufgebaut sind, dass du auf einen Vertrag mehrere Lines, also mehrere Karten im Prinzip aufbuchen kannst. Und je mehr du nimmst, desto billiger wird es für die einzelne Karte. Also du kriegst, glaube ich, hier bei T-Mobile wenn du quasi 4 Karten nimmst, irgendwie für die komplette Familie, unlimited, zahlst du, glaube ich, $120 oder $130 im Monat. Für alle.
Ja, und das ist auch mit verschiedenen Telefonnummern oder so.
Genau. Jeder hat seine eigene Nummer, läuft halt alles nur über einen Vertrag abgerechnet.
Also so ein Family-Abo.
Genau. Ja.
Mhm, ja.
Das ist halt auch hier total üblich. Also es hat hier jeder Anbieter.
Ja, das ist der
Default so
ein bisschen. Ich glaube, das ist auch ein, ich habe jetzt noch nicht so eine große Familie, die ich da verwalten müsste, aber ich weiß gar nicht, wie die Verbreitung in Deutschland ist, dass man so Family Sharing betreibt. Weil in den USA, so die Podcaster, die haben ja da alles on und überprüfen, was die Kinder schauen und so und Screentime Limiting und so. Und das ist hier, vielleicht bin ich da auch aus der Altersgruppe, also noch zu jung für eigene Familie und schon zu alt für, dass meine Eltern das betreiben würden oder betrieben hätten. Aber ich glaube, in Deutschland ist das nicht so verbreitet.
Ja, die sind hier, was so Helikoptereltern angeht, noch auch ein Stück voraus hier.
Gut, ja, also ich würde noch zusammenfassen, für mich ist diese neue Pocketcast-Version einfach sehr solide, finde ich, sehr rund. Man merkt, die hat sich schon ein paar Gedanken gemacht, auch so generell so Kleinigkeiten, dass die Settings einfach schnell zu finden sind und so, was früher nicht immer so einfach war. Und also ich finde das Update soweit gut, dass die mich wieder zurückgewonnen haben als Hörer, weil ich in der Zwischenzeit bei Overcast war. Aber es ist noch ein Ding offen, was mich enorm ärgert bei Pocket Cast. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, bei den Empfehlungen für die, es gibt ja so ein, so wie ein Verzeichnis, ne, bei Pocket Cast. Und
das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen.
Ja, genau. Und dort stehen immer noch seit über einem Jahr dieselben 4 Podcasts auf der Top-Trending-Liste oder so.
Ich würde sogar sagen, die Top 10.
Zehn, ja, also ich glaube, das kann man ausklappen, dann sind es die 10, aber zuerst sieht man so 4. Und das sind echt dieselben seit über einem Jahr. Die haben sich nicht, also ich meine, die 4, die da oben in der Liste sind, oder zumindest die 10, die können sich echt freuen über ein paar extra Downloads, weil die sind seit einem Jahr irgendwie immer sichtbar, wenn man auf diese Trending-Podcast geht. Ich glaube, da funktioniert es wirklich nur in der englischen Version und alles andere.
Ja, die englische Version ist ja auch mit Redaktion, da werden ja auch Podcasts gefeatured und so. Ja,
gut, aber dann lieber ausmachen, als irgendwie ein Jahr lang kein Update machen von dieser Liste. Das ist echt traurig, finde ich.
Ja, vor allem, weil das Chaos Radio ja jetzt in Pause geht. Das ist
ja, ich meine, ich habe den schon mal geschrieben tatsächlich.
Was haben die gesagt?
Nix. Okay. Ich habe irgendwie, die mögen mich irgendwie nicht.
Aber ja, die sind immer die komische Fragen haben.
Ja. Na gut, aber wie gesagt, solides Update eigentlich. Ich bin zufrieden. Finde es eine sehr, sehr runde Podcast-App. Kann man machen. Genau, dann kann ich gleich auch das nächste Thema an mich reißen. Und zwar geht es um das Thema Apple Watch, AirPods und Podcasts. Und zwar Apple Watch und AirPods ohne iPhone. Und zwar wollte ich halt schon seit längerem mal ausprobieren, wie so ein ultramobiles Podcast-Setup einfach funktionieren könnte, beziehungsweise wie weit man mit so einem Setup eigentlich kommen kann. Und jetzt, wo ich mir halt die neueste Watch mit Cellular, also mit Daten geholt habe, habe ich es ja auch ein paar Tage lang ausprobiert. Mein Use Case, um es auszuprobieren, war, ich habe morgens bin ich mit dem Hund spazieren gegangen, ein paar Brötchen holen beim Bäcker und habe dann bewusst mein iPhone zu Hause gelassen, um mal so eine reale Situation zu simulieren. Da muss ich zugeben, sonst ist schwierig, so eine Situation erstmal zu finden, ne, indem man sich ohne Smartphone irgendwo hin bewegt, aber ich wollte das mal ausprobiert haben, einfach wie sich das anfühlt und so. Und ich muss sagen, es war eine interessante Erfahrung irgendwie, weil grundsätzlich muss ich sagen, geht es. Also es geht, dass man unterwegs ist, kein Telefon dabei und man kann Podcasts abspielen auf so einer Apple Watch. Mit den AirPods natürlich eine sehr, sehr nette Kombi, weil ja, weil man dann halt einfach so eine sehr, sehr kleine Schachtel mitnimmt und die Watch ist ja eh an der Hand. Und dadurch ja, kann ich mir gut vorstellen, dass Leute zum Joggen oder zum Sport einfach machen und sowas eigentlich sehr, sehr gut nutzen könnten. So ein Setup. Aber auch, wie gesagt, auch wenn man mal Bock hat, so ein bisschen weniger am Telefon zu sein und einfach mobiler, ist es echt angenehm. Das Problem ist, glaube ich, aktuell gibt es nur diese eine einzige App, das war Apple Podcast, die tatsächlich auch direkt streamen kann. Ich habe es nicht weiter recherchiert, ob es jetzt eine technische Begründung gibt, dass Apple das SDK nicht freigibt, was es ermöglicht, direkt zu streamen, weil sowohl Pocket Cast als auch Overcast, alle bekannten Podcatcher außer Apple Podcast nutzen immer noch dieses Sync-Prinzip. Man muss vom iPhone her, auf dem iPhone quasi entscheiden, was will ich auf meine Watch übertragen. Und dann kann man es mitnehmen. Ist halt okay, ist in Ordnung, wenn man schon so ein bisschen vorplant, aber manchmal geht man irgendwo hin und hat dann einfach Lust auf irgendeinen Podcast. Und ein Vorteil von der Apple Podcast App ist einfach, die holt sich auch die letzten Folgen ab, so wie man die auch auf dem iPhone sehen würde. Man kann spontan entscheiden, was man gerade hören will. Ja, sonst ist es ja zu spät, wenn ich immer entscheiden muss, okay, der Podcast oder der will ich unbedingt auf der Watch haben oder jetzt die letzte Folge und ich vergesse das zu tun, dann ärgere ich mich, wenn ich unterwegs bin, sagen wir so. Ne? Das ist halt hier ziemlich nett gelöst, finde ich, aber das funktioniert trotzdem vorne und hinten nicht. So was User Experience angeht einfach. Also vor allem hat mich am meisten gestört, dass irgendwie, das war mal auf dem iPhone genauso ein Problem und scheint jetzt auf der Watch sich zu wiederholen. Und zwar angenommen, also das war am Anfang mit den AirPods tatsächlich so, weil AirPods haben ja dieses Feature, wenn man so zweimal drauf tappt, dann startet man, was auch immer als letztes abgespielt wurde auf dem Telefon. Und man kann es auch pausieren. Und das geht genauso mit der Watch. Nur halt auf dem iPhone ist es ziemlich zuverlässig, dass wenn ich als letztes Pocket Cast benutzt habe und da was abgespielt, oder jetzt in dem Fall Apple Podcast, funktioniert es zuverlässig, ne? Dass ich Play-Pause mache unterwegs. Ich kann auch die AirPods rausnehmen, eine halbe Stunde später anmachen und dann funktioniert es einfach. Auf der Watch ist nicht mal so, glaube ich, 50-50. Da habe ich echt so mehrmals schon gehabt, die Situation, wo ich halt irgendwas auf Apple Podcast gehört habe, dann habe ich pausiert, bin zum Bäcker rein, wieder raus, okay, weiter und dann ist plötzlich Pocket Cast geöffnet worden und hat irgendwie einen random anderen Podcast angefangen zu spielen, den ich gar nicht erst in Progress hatte oder so. Also wirklich so sehr, ja, sehr random einfach diese Experience damit. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt spielst du vielleicht den falschen Podcast ab, dann würdest du denken, okay, dann gehst du in die Apple Podcast App, machst du die auf und findest da vielleicht die letzte Folge, die in Progress war. Geht nicht, gibt's nicht. Also an keiner Stelle gibt es sowas wie die letzte Folge oder die letzten paar Folgen, die man in Progress hatte. Das heißt, angenommen, man hört eine Folge von vor einer Woche, kann man da schön sich durchscrollen, wenn man ordentlich viele Podcasts abonniert. Also diese ganze User Experience ist einfach, es geht grundsätzlich, aber es ist lange nicht angenehm, würde ich mal behaupten.
Ja, und so wie ich das von, also Marco Arment ist ja da in seiner Entwicklung immer sehr transparent. Und zum Beispiel hat er neulich getwittert, man muss ja anscheinend, wenn man quasi bei Overcast was auf die Ohr lädt, ist das ja furchtbar langsam. Und das Problem hier ist, dass das erst in ein bestimmtes Format kodiert werden muss oder irgendwie so transkodiert werden muss. Und Apple killt Apps, die über eine Minute, mehr als eine Minute lang 80% des Render Volumens in Anspruch nimmt. Also man kann gar nicht die App auf Vollpower durchlaufen lassen, sondern die müssen die noch künstlich throtteln, sonst wird die App ständig gekillt. Und deswegen ist diese Übertragung zu Apple Watch so wahnsinnig langsam. Und dann gibt es noch ganz viele ganz komische Limitationen mit Apple Watch Anzeigen und was die Apple Watch darf und was nicht. Und Es ist einfach furchtbar langsam. Ich habe mal versucht, in der Audible-App ein ganzes Hörbuch, so 10 Stunden oder so, das sind ja schon ein paar Gigabyte, drüber zu, das kriegt man nicht hin. Das geht einfach nicht. Da sitzt man tagelang an der Übertragung und denkt sich, wieso dauert das so lange? Das ist doch alles nebeneinander. Mhm. Das ist doch schneller, als da könnt ihr lieber mit USB-Stick irgendwas machen.
Und dann USB-Stick an die Watch.
Ja, ja, das wäre schneller, als sich da irgendwas zusammenzulöten. Und da verstehe ich einfach so ein bisschen Apple nicht, dass die Watch noch so stark limitieren. Sogar noch in der 5. Version. Hm. Also das ist immer die Hoffnung, dass WatchOS 6 dann nächstes Jahr, wenn es dann wahrscheinlich kommt, dann nochmal ein bisschen die Watch aufmacht, sodass man da gerade mit der Dateiübertragung mehr machen kann. Weil ich glaube, deine Probleme, die du jetzt auch hast, ist einfach so die grundlegende Funktionalität der Apple Podcast App, die einfach so ein bisschen hinüber ist.
Mhm. Ja, lustigerweise ist halt die Apple Podcast App die einzige, die wirklich streamen kann. Und die ist nicht dafür bekannt, dass sie super optimal ist eigentlich, ne? Auch nicht auf dem iPhone. Deswegen finde ich es schade, dass die alle, ich weiß nicht, ich gehe davon aus, dass Overcast und Pocket Cast eigentlich eine Version mit Streaming bauen würden, wenn es möglich wäre. Also ich gehe stark davon aus, dass Apple das einfach einschränkt, dass nur sie das machen können aktuell und hoffentlich, dass die es in den nächsten Versionen aufmachen. Aber es ist wirklich lange noch nicht so weit, dass man richtig komfortabel Podcasts unterwegs konsumieren kann, ohne das iPhone mitschleppen zu müssen.
Ja, vor allem das ist alles nicht so Apple. Also da erwarte ich auch von Apple quasi, nee, das ist halt, da kauft man sich eine richtig teure Smartwatch und denkt sich, Apple, ja gut, das iPhone funktioniert und hier Computer, die kriegen sie auch hin. Und an dieser Watch bauen sie auch nicht erst seit gestern rum. Und das iPad, das war ja mit, also iPad Version 2 war ja tippitoppi. Also das war ja im Grunde, die Basisfunktionalität war ja schon zu Ende entwickelt. Und jetzt bei dieser Watch, das kriegen sie irgendwie noch nicht so hin, dass es einfach flüssig läuft. Mm. Und ich glaube einfach mit Dateiübertragung, das ist auch immer mit iCloud und wann iCloud synchronisiert und wann iCloud nicht synchronisiert. Ich glaube, das kriegen sie einfach generell nicht hin.
Mm. Nun gut, ich würde sagen, warten ab, was jetzt nächstes Jahr wieder kommt und berichten erneut, ob es irgendwie die Experience einfach besser wird, weil vor jetzt WWDC hoffe ich mir kein Update zu dem Thema und das kommt ja eh erst im September raus, wahrscheinlich nächste iOS-Version. Nun ja, aber es geht so langsam in die Richtung, finde ich. Ich bleibe trotzdem optimistisch.
Das ist immer gut zum Jahresende.
Ja. Gut, jetzt übergebe ich das nächste Thema an dich, Ben. Rede mal über dein Rad.
Ja, jetzt wird's Rad. Rad, R-A-D. Ausgeschrieben heißt das Ganze Remote Audio Data. Ist ein bisschen mysteriös. Und zwar ist es ein Projekt, was vorangetrieben wurde von NPR, also dem öffentlich-rechtlichen Radio Konglomerat hier in den USA. Und ich habe dazu auf der Podcast Movement auch einen Talk, das ist so ein Mini-Panel-Dings gesehen, wo sie das so ein bisschen vorgestellt haben. Die Idee und auch irgendwie eine erste Implementation davon gibt es irgendwie schon seit einem Jahr, glaube ich. Und da haben sich wohl irgendwie mehrere Publisher und Entwickler auch wohl mal an den Tisch gesetzt und das quasi am Anfang mal durchgesprochen, wie das aussehen könnte. Und zwar geht es darum, dass Apps, mit denen ich meinen Podcast höre, dem Host und damit auch dem Podcaster Daten zurückliefert, wie viel vom Podcast und oder welche Teile vom Podcast tatsächlich gehört wurden. Was halt aktuell, wie wir ja schon wahrscheinlich in so ziemlich jeder Folge, seit wir angefangen haben, erklärt haben, ist das nicht möglich. Also gefühlt haben wir das in jeder Folge erklärt. Und dass man eben nur Downloads messen kann, aber nicht tatsächliche Hörvorgänge. Und das wollen die halt mit diesem RAD ändern. Soweit ich mich erinnere, haben sie das, also NPR hat selber auch eine App, mit der man alle NPR Audioprodukte hören kann. Und da haben sie das wohl schon implementiert und nutzen das eben auch intern und haben intern irgendwie eine Nutzungsrate von, ich glaube, 5% über der Gesamt über den Gesamtdownloads gehen über ihre App. Sprich, sie haben da auch zumindest so eine kleine Datenbasis, mit der sie da arbeiten können. Und jetzt möchten sie aber gerne, dass das auch von anderen Apps und Hosts implementiert wird. Und haben dazu eine Spec geschrieben, also quasi eine Spezifikation, wie das technisch auf der Client- und auf der Host-Seite auszusehen hat. Ist eigentlich relativ clever. Im Prinzip benutzen sie die ID3-Tags in MP3 und die, die Dinger denn bei AAC? Halt die MP4-Media-Extensions, glaube ich, ne? Ja, egal. Auf jeden Fall schreiben sie da einfach ein neues Tag rein, das heißt RAD, also RAD, und ist einfach ein JSON-Objekt, in dem definiert wird, erstens, wo werden diese Tracking-Daten, wo sollen die hingeschickt werden? Und dann haben sie, anstatt zu sagen, keine Ahnung, wir schicken für alle 10 Sekunden, die abgespielt wurden, schicken wir ein Event an diesen Endpunkt, ist es so, dass man als Publisher sagen kann, hier, wenn du bei der Zeitmarke ankommst, dann schick mir bitte ein Event. Also wenn du zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, mehrere Themen drin hast, dann kannst du so ähnlich wie Kapitelmarken sagen, hier fängt das Thema an, hier fängt das Thema an, hier fängt die Werbung an, hier hört die Werbung auf. Und das sind halt so Events, die du definieren kannst und die App soll dann, wenn diese Zeitmarke erreicht ist, eben diesen Event an deine Tracking-API schicken. Genau, das ist vom Prinzip her ist es das. Das Problem ist eben, dass Apps das auch implementieren müssen, also Apps und Hosts. Bei den Hosts, ja, ist halt so ein Henne-Ei-Problem. Warum sollen die Hosts das implementieren, wenn keine App das implementiert hat und andersrum auch so ein bisschen? Es gibt jetzt schon irgendwie Podtrack hat gesagt, dass sie das machen wollen. Das ist so ein Podcast-Statistikdienst. Allerdings auf der anderen Seite bei Apple Podcasts, ja, ist 50-50 vielleicht, wie alles bei Apple, ob sie es implementieren oder nicht, aber wahrscheinlich eher das negative 50, weil die halt schon ihr eigenes Zeug haben. Ich weiß halt nicht, inwiefern die NPR-Leute oder die Gruppe, die sich darum gekümmert hat, auch tatsächlich mit Apple mal darüber gesprochen hat, ob das theoretisch eine Möglichkeit wäre. Dann hat Overcast, Marco Arment hat schon vor längerem gesagt, dass er sowas auf gar keinen Fall einbauen wird. Ganz im Gegenteil, er hat irgendwie im April schon gesagt, dass er eher tatsächlich dagegen arbeitet, also zum Beispiel so Tracking-Pixel aus den Shownotes rausfiltert in der App und so. Und jetzt, da anscheinend viele Leute bei Pocketcast auch mal nachgefragt haben, die ja mittlerweile von NPR und noch so ein paar anderen Radiosendern in den USA aufgekauft wurden, hat sogar Pocketcast gesagt, dass sie das nicht mal erstmal nur nicht implementieren wollen, sondern dass sie das nicht implementieren wollen oder werden. Was halt.
Ich glaube, ich habe so verstanden, dass die es zurzeit nicht machen wollen.
Aber ja, okay. As such, we have no plans to implement RAD at this time. Was halt, ja.
Ja, das heißt nichts. Also weder so oder noch so. Ne?
Und damit ist das Thema für mich eigentlich erstmal irrelevant. Weil solange das niemand implementiert, ist es halt nutzlos. Also dann kann man das halt für interne Sachen, für uns wäre es halt vielleicht interessant, das Format, also die Spezifikation zu nehmen und das für unseren Webplayer zu implementieren. Da ist aber wieder so ein bisschen das Problem, dass es, soweit ich mich zumindest erinnere, im Web relativ schwierig ist, an die ID3-Tags oder generell an die Metadaten in den Audiodateien ranzukommen. Von daher, also das Format an sich, wie sie es gemacht haben, mit diesen, dass der Publisher Events definiert, finde ich extrem gut. Und auch, dass das generell das ganze Prinzip darauf ausgelegt ist, dass das Tracking auch anonym stattfindet, sprich, da werden keine Nutzerdaten oder so mitgeliefert. Aber ja, ist halt Henne-Ei oder in dem Fall fast schon Henne-Henne oder Ei-Ei. Von daher, ja, ich habe jetzt schon irgendwie, keine Ahnung, denke jetzt so 2 Wochen schon darüber nach und ich weiß immer noch nicht, ob es sich für uns lohnen würde, das zu implementieren. Wahrscheinlich ist es gar nicht so mega kompliziert.
Aber das kann jetzt quasi von der Backend-Seite nur in VR benutzen. Oder könnten.
Nee, das könnte jeder.
Also das könnte man jetzt auch bei uns insofern einbauen, dass das Reporting dann noch an uns kommt. Oder an
Politik. Genau, du kannst in diesem Meta-Tag gibt es halt einen Bereich, wo du sagst, hier ist die URL, wo du diese Events bitte hinschickst. Und da könnten wir jetzt zum Beispiel eine von uns reinpacken und dann würde die App, die das abspielt, eben uns diese Events mitteilen, wenn die ausgelöst wurden. Mhm.
Und das müsste dann auch erst der Podcatcher unterstützen. Also das ist...
Genau.
Das ist, ja. Also natürlich die Frage, wie viel Tracking man haben möchte. Also Podcasting, klar, für Leute, die das vermarkten wollen, Podcast, unpraktisch, aber so als aus nutzenden Sicht war das doch ganz nett bisher, dass man nicht so gecheckt wurde.
Ja, ich kann da kurz Marco Arment zitieren dazu. Big Data ruined the web and I'm not going to help bring it to podcasts. Amen.
Ja, also da muss man sagen, er ist, was das angeht, auf einer sehr, sehr konkreten Welle unterwegs und er kann sich das einfach so leisten, das so zu machen. Ich verstehe seinen Punkt, aber im Endeffekt ist es nicht so, dass wenn wir zum Beispiel jetzt ganz klar diesen Standard, der würde eigentlich nichts ändern an der Menge von Daten, die wir sammeln, sondern wir könnten es einfach viel besser und zuverlässiger machen. Und das ist, glaube ich, das, was da falsch verstanden wird von vielen. Das heißt nicht, dass man unbedingt mehr Daten über Personen auslesen muss, sondern es geht eher darum, ich kann konkret wissen, von wann bis wann wurde eine Folge abgespielt, ohne konkret zu wissen, wer das dann jetzt war. Oder es geht halt darum zu wissen, prozentual oder ne, diese Problematik mit Streaming versus Offline und so, das könnte man alles damit eigentlich lösen. Also das heißt, man könnte weiterhin eine Folge herunterladen und dann könnte man irgendwie unterwegs im Tunnel die Folge abspielen und sobald die App wieder online wäre, könnte sie diese Events rüberschicken mit dem Datum zu dem Zeitpunkt, wo ich halt diese Folge abgespielt habe und nicht, wann ich sie heruntergeladen habe. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Klar, man kann das beliebig ausbauen, was will man alles tracken und so. Das will ich persönlich auch nicht, dass man alles irgendwie trackt über die Person, sondern mir geht es halt darum, das Tracking selber einfach zuverlässiger und einfacher zu machen. Und das ist, glaube ich, so der Versuch hier.
Ja, ich glaube, das Hauptproblem daran ist, dass du ja trotzdem, sobald du irgendwie die IP mitschickst, oder halt ein bestimmtes, eine Kombination von Metadaten, die irgendwo anders schon mal aufgelaufen sind. Mhm. Also es geht ja nicht nur, ich glaube, das Hauptproblem entsteht eben dann, wenn du die Daten, die du beim Podcast hören sammelst, mit anderen Daten, die irgendwo anders im Web über dich gesammelt wurden, verbindest. Und dann eben doch nicht mehr anonym bist.
Ja, also aber das ist, halt ist jetzt so, halt das auch so, ne? Also es ist, wie gesagt, jetzt nicht, dass man keine IPs kriegt, sondern man kriegt einfach die Daten, die man bekommt, sind nicht so einfach zu analysieren.
Na gut, aber du kriegst so halt schon deutlich mehr Daten, die du dann wieder zu irgendwas anderem verstricken kannst. Also, ja.
Ja.
Ist halt die gleiche Diskussion wie überall anders, nur dass es eben im Podcast-Bereich aktuell noch nicht so akut ist. Dass es da dieses extensive Tracking, wie es das im Web gibt, aktuell einfach nicht gibt.
Ja, ich glaube, an der Stelle kann man es so zusammenfassen, sobald es vielleicht einen absehbaren Standard tatsächlich gibt, können wir es uns überlegen, so wie wir es halt auch bei anderen Standards uns auch schon überlegt haben, aber zurzeit ist einfach das Gefühl, dass egal wie wenig Zeit man in sowas reinsteckt, das ist Zeit, die man verschwendet im Endeffekt, weil man riskiert, dass es in eine völlig andere Richtung geht oder dass es gar nicht benutzt wird.
Ja klar, solange das keine große Podcasting-Client unterstützt, also wenn hier Pocketcast oder Downcast oder was weiß ich, Apple Podcast, da passieren ja schon die meisten Podcast-Plays drüber. Und solange die das nicht unterstützen, ist das einfach, da bekommt man dann vielleicht Zahlen zurück, aber die sind halt völlig unrepräsentativ, weil das so ein verschwindend geringer Teil von den Leuten ist, die das tatsächlich hören.
Ja, also hier drüben ist halt, wenn du Apple Podcasts, Overcast und Pocketcast zusammenzählst, bist du wahrscheinlich schon bei 70-75%.
Ja.
Und dann, ja, Thema erledigt. Gut, es bleibt spannend.
Bleibt spannend.
Genau, spannend war es auch dieses Jahr.
Genau, über goldene Moderationsbrücken. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir befinden uns in der letzten Woche vor Weihnachten und das ist ja traditionell der Ort, an dem man einen kleinen Jahresrückblick macht und haben wir gedacht, das machen wir auch. Als erster Punkt natürlich so unser Blick auf das Podcast-Jahr 2018. Man kann da ja schon fast von einem Boom reden, weil wir haben das gerade nochmal im Büro besprochen, wer alles auch von den großen Medienhäusern und Verlagen und so angefangen hat zu podcasten dieses Jahr. Da hat man schon gar kein richtiges Gefühl mehr dafür, wer Anfang 2018 gar nicht gepodcastet hat, weil das gefühlt macht das jetzt einfach jeder. Mhm. Also jeder, der was auf sich hält und ins Internet reinschreibt, macht auch einen Podcast, ob es Einzelpersonen oder Redaktionen sind.
Mhm. Ja, also genau, also das hat sich so in diesem Gespräch heute im Büro ergeben bei uns, nach dem Motto, ja, ich meine, es war einfach das Jahr sehr schnell rüber, aber es war ein sehr langes Jahr in dem Sinne von, es sind extrem viele Dinge passiert einfach. Und deswegen habe ich irgendwie überlegen müssen, ja, was ist denn alles so 2018 passiert? Und wenn ich überlege, eigentlich gehört bei uns zumindest so Zeit Online zu dem allerersten Verlag, der sich entschieden hat, stark auf Podigy zu setzen. Und wir reden von irgendwie Q3 2017.
September letztes Jahr.
Ja, also, und wie gesagt, und erst danach kamen alle anderen. Das heißt, eigentlich 2018 ist das Jahr, wo wir gemerkt haben, klar, natürlich aus unserer Optik, aber ich glaube, man kann es teilweise schon ein bisschen extrapolieren auf die Podcast-Landschaft in Deutschland einfach, dass ja, jetzt immer mehr kleine und große eigentlich podcasten, weil das ist auch noch das Spannende, glaube ich. Ja, die Verlage, zumindest was diesen Boom angeht, sind so ein bisschen die Vorreiter. Ne? Das haben wir auch schon in anderen Folgen besprochen, im Gegensatz zu USA, wo es halt die Öffentlich-Rechtlichen sind oder Radiosender einfach, die da so ein bisschen diese Podcast-Vorreiterrolle gespielt haben, waren es in Deutschland tatsächlich eher Verlage und so Medienhäuser. Und aber nicht nur die ganz Großen, sondern auch tatsächlich, man hat an der Menge von wirklich kleineren und mittelgroßen Projekten auch gemerkt, dass wie stark die Podcast-Landschaft in Deutschland in 2018 gewachsen ist. Weil es wirklich, wie Christopher schon sagt, fast jeder, der irgendwie irgendwas mit im Internet macht, ein Blog, ein Instagram, will jetzt auch zumindest auch einen Podcast haben. Ne? Also ich glaube, das ist noch längst nicht so Mainstream, aber so langsam bewegt sich das Ganze in die Richtung, dass fast jeder zumindest das Medium kennt, auch wenn man halt vielleicht nicht unbedingt jede Woche irgendwie 20 Stunden Podcast konsumiert, aber es ist halt so, ich würde es an mir persönlich so festmachen, ich bin zum Beispiel kein großer YouTube-Nutzer, aber ich nutze das Medium einfach ab und zu, also jetzt abgesehen von dem Casual mal irgendwas suchen, um Inhalte zu konsumieren, nutze ich das halt sehr selten, aber ich kenne perfekt, was YouTube ist, was YouTube bedeutet und jederzeit wüsste ich halt, wie ich mich da bewegen kann. Also ich glaube, im Podcasting ist so ein bisschen das Ähnliche, passiert zumindest jetzt gerade so, dass Leute, die auch nicht unbedingt aktiv oder sehr viele Inhalte konsumieren, trotzdem wissen, was so ein Podcast ist, wo finde ich den Podcast und im Zweifel, wenn sie wirklich irgendwas super Spannendes inhaltlich einfach bekommen, würden sie es auch konsumieren. Das heißt, man hat so ein bisschen diese latente Hörerschaft einfach, hat sich ein bisschen so, glaube ich, erweitert einfach.
Das sieht man auch, dass jetzt einfach Promis, die vielleicht nicht den Impetus haben, ich möchte jetzt einen Podcast machen oder ich möchte irgendwie in ein Mikrofon reden, aber denen wahrscheinlich gesagt wird, du, ein Podcast ist eine gute Idee, um deine Marke zu erweitern. Also zum Beispiel, dass jetzt hier Joko macht mit so einem Rapper, glaube ich, einen Podcast und oder macht, ist das mit Casper zusammen? Ich weiß es gerade gar nicht. Dann jetzt ganz neu Christian Lindner macht einen Podcast, der irgendwie auch aufgefasst wurde, sag ich mal so, ohne Wertung. Wo man vor einem Jahr oder vor zwei Jahren irgendwie, wenn man wahrscheinlich Christian Lindner gesagt hat, mach doch mal einen Podcast. Also der hat jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie sich eines Tages gedacht, oh, ich finde Podcasting ganz spannend, sondern da hat ihm halt irgendein Berater aus seinem Büro gesagt, du Podcasten, das ist eine coole Idee und da kannst du irgendwie deine Inhalte nochmal ganz anders rüberbringen. Und wir investieren da Zeit drauf. Und gerade wenn jemand, wenn so ein hochrangiger Politiker, ob man den jetzt gut finden will oder nicht, wenn der irgendwie worauf seine Zeit verwendet, dann ist das schon genau abgewägt worden, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und das finde ich gerade spannend, also dass da auch Leute ganz anders auftreten. Also dass zum Beispiel Christian Lindner mit anderen Leuten ein Interview macht, also dass er so eine Art quasi journalistisches Format dort hat und nicht nur einfach wie die Bundeskanzlerin monologisch ins Mikrofon redet. Darf man nicht vergessen, die Bundeskanzlerin hat seit Jahren einen Podcast.
Was auch immer man als Podcast verstehen will.
Ja, wird über den RSS wieder ausgewählt.
Ja, genau.
Und das finde ich einfach ganz spannend, dass das quasi, wo man sagt, vor 3-4 Jahren, die machen jetzt YouTube-Videos, das ist jetzt heute, wir machen jetzt einen Podcast. Und dass das dann auch nicht mehr so eine Plattform gebunden ist, das ist vielleicht auch eine Entwicklung in eine richtige Richtung, dass man quasi nicht mehr sich so also alle monolithisch auf YouTube zubewegt, sondern sagt, okay, wir machen einen Podcast und der kann auf verschiedensten Plattformen, ob das jetzt gehostet oder selbst gehostet oder was weiß ich ist, passieren. Und trotzdem ist das noch so ein freier Standard. Also ich finde das auch, sagen wir mal, medienphilosophisch eine ganz nette Entwicklung.
Dass es doch weiter dabei geblieben ist, einfach, dass es nicht diese Entwicklung in Richtung Plattform gegeben hat, immer noch nicht, finde ich halt auch sehr, sehr wichtig.
Also es haben sich schon Plattformen etabliert, aber es sind halt Plattformen und nicht die eine Plattform.
Es ist nicht die eine Plattform, wo sowohl Produzenten wie Hörer
gleichermaßen abhängig von sind.
Was für mich auch so jetzt in den letzten Tagen tatsächlich so ein sehr wichtiger Moment war, ich habe gesehen, wie auf der Startseite von Zeit Online das Interview mit Grönemeyer komplett auf der Homepage als allererstes prominent mit einem riesigen Banner gepostet wurde und mehrere Stunden lang einfach. Das war das Allerwichtigste auf der Seite. Aber nicht das war so das Schockierendste an allem für mich, sondern dieses Interview geht über 5 Stunden lang. Das fand ich so krass mutig, einfach zu sagen, wir haben ein Interview, was über 5 Stunden lang geht und wir platzieren das so prominent auf unserer Homepage, weil wir so selbstbewusst einfach sind, dass das Thema Podcasting funktioniert. Und das war für mich so ein Moment, wo ich sage, okay, das Podcasting ist wirklich here to stay und gut angekommen. Weil wenn man sich schon keine Sorgen machen muss, dass so eine 5 Stunden, ich weiß es, Grönemeyer, okay, aber trotzdem, 5 Stunden lang, wir reden, ne, das ist länger als, keine Ahnung, als Titanic. Und der Film ist so unfassbar lang irgendwie, ne? Also ich fand's echt cool.
Ja, und ich finde auch, das zeigt, dass dass wir uns nicht zu so einer Art Formatstarre hin entwickeln. Wenn man sagt, okay, es sind jetzt doch sehr viele Interviewformate oder auch einfach 2 Personen reden. Aber das ist jetzt, wir entwickeln uns nicht in, dass jeder jetzt im Grunde einen Radiobeitrag baut. Wo man sagen würde, also man kann den deutschen Radiosendern schon ein bisschen vorwerfen, dass sie den Podcast-Trend so ein bisschen, sag ich mal, länger gebraucht haben, bis sie da angekommen sind, weil wahrscheinlich viele gedacht haben, wir machen ja Radio, wir machen ja im Grunde schon Podcasts, was soll denn da groß anders sein? Und klar, es gibt jetzt auch viele gute Formate, also hier DLF der Tag ist ja einer der ersten reinen Podcast-Formate des Deutschlandfunks, was ja schon wahrscheinlich ein großer Schritt war für das Haus, was ja gerade so ein großes Haus sehr langsam arbeitet in den Formaterneuerungen. Aber das Problem ist halt auch immer noch da, dass gerade Sachen, die von klassischen Radiosendern gemacht werden, sich immer noch sehr stark in Radioformaten bewegen, so maximal eine Stunde und Moderation muss strikt moderiert werden und es fehlt da so ein bisschen die Auflockerung und auch so ein bisschen die Experimentiererei, die eher von den Verlagen gemacht wird. Und wenn man mal von dem Rückblick so ein bisschen in den Ausblick geht, dass man, wenn man sagt, was wünscht man sich so für 2019, würde ich mir auch wünschen, dass gerade klassische Radiosender, die doch eigentlich das Know-how haben dürften, wie man gutes Audio macht, dass die so ein bisschen sich mehr trauen mit den Mitteln, die sie haben. Die haben ja Studios und Leute, die einen Podcast, eine Audio-Workstation bedienen können und ein Mikrofon halten können und dass die mit diesen Mitteln mal so ein bisschen ausbrechen aus diesem klassischen, wir haben eine Magazinsendung, wir haben ein Feature, wir haben hier ein Interview, sondern sagen, okay, wir machen jetzt mal einfach Wildexperimentiererei und schauen, was halt hängen bleibt. Und das fehlt mir halt noch so ein bisschen gerade bei den Radiosendern. Jetzt haben wir viel über die Produzenten gesprochen. Bei der Hörerschaft fand ich heute noch ein nettes Detail, dass Spotify hat ja auch gerade den großen Jahresrückblick und die haben heute gepostet, dass hier der Podcast von Olli Schulz und Jan Böhmermann, wie heißt der jetzt, Fest und Flauschig, 20 Millionen Stunden lang gehört wurde dieses Jahr insgesamt. Natürlich schön keine konkreten Zahlen genannt, aber ist doch schon eine Hausmarke, 20 Millionen Stunden. Mhm. Und waren auch sehr gefühlt sehr früh dabei, was so Podcasts angeht von Promis. Also das war damals, als sie damals angefangen haben, bei Spotify zu podcasten, war das ja noch ein großes Ding, dass zwei sehr prominente Menschen irgendwie einen reinen Podcast machen, wo sie ja vor das Ganze schon im Radio gemacht haben und jetzt komplett in ein Podcast-Format wechseln.
Ja, also es entwickelt sich auch, glaube ich, hier so weiter, dass auch mittlerweile, dass es auch Podcasterinnen gibt, die so langsam in Richtung sich zu Promis entwickeln. Mhm. Das haben wir auch neulich irgendwie erfahren, aber da weißt du, glaube ich, Christopher, ein bisschen mehr, ne, zum Thema Dschungelcamp und so.
Ja, also muss ich mich outen, ich bin großer Dschungelcamp-Fan. Jedes Jahr, es gibt auch zum Dschungelcamp, ich möchte da an der Stelle mal pluggen, Good Morning in the Morning, der Dschungelcamp begleitende Podcast, wo ich auch hin und wieder zu hören bin, in einzelnen Gastauftritten, wird es wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder geben. Dieses Jahr wird auch eine Podcasterin ins Dschungelcamp einziehen, nämlich Layla Lowfire von Besser als Sex. Wie man schon vom Namen hört, ein Sex-Podcast und sie zieht dort als Kandidatin ein und hat dann so als Gegenstück auch man merkt schon immer, dass RTL so Paarungen macht, also dass die halt überlegen, okay, wen tun wir dazu, damit da so interessante Gespräche entstehen und mit dabei wird Sibylle Rauch sein, die ja in ein paar Ausgaben der Eis am Stiel Filme zu sehen war. Und das kann doch sehr interessant werden. Und ich glaube, Besser als Sex, beide Podcasterinnen waren ja auch in einem Gastauftritt in der Netflix-Serie Jobs auf Berlin kurz zu sehen. Also die haben schon so ein bisschen so eine Medienpräsenz gehabt. Und das ist wirklich spannend, dass die auch als Podcasterin dort einzieht und nicht als Lifestyle-Expertin oder Sex-Bloggerin oder was weiß ich, sondern da steht halt Layla Lowfire Podcasterin. Ja. Und das ist das Interessante. Und das ist natürlich auch eine Diskussion, wo man sagen kann, Sex, natürlich zieht das und wie wird dadurch das Bild von Podcasting geprägt, wenn da eine Sex-Podcasterin im Camp vertreten ist. Aber ich denke, erstens ist das ja nichts Verwerfliches, über Sex zu podcasten und zweitens muss das Wort ja sich erstmal auch quasi im Publikum des Dschungelcamps einfinden und die werden ja dann auch auf die Suche gehen und merken, dass es da nicht nur das Thema gibt und dass das auch nichts Verwerfliches sein muss. Also finde ich eine schöne Sache und ich bin schon sehr gespannt drauf. Kommt dieses Jahr früher, kommt schon im Januar Dschungelcamp, haben sie vorgezogen.
Nur nächstes Jahr.
Ja, genau, nächstes Jahr. Dieses Jahr, nächstes Jahr. Bürgerliche Kategorien.
Ja, ja, ich kann auch, ich muss auch sagen, diese Sex-Podcast-Geschichte ist auch ein bisschen 2018, finde ich so.
Für ja, mich zumindest. Haben viele jetzt einen Sex-Podcast.
Ja, also, aber ich glaube, lustigerweise, klar, es gibt jetzt mittlerweile so ein bisschen dieses Klischee, ne, so, ja, Sex-Podcast, natürlich, da machen sich auch andere Podcaster drüber lustig, so, aber, dass es halt so ein paar Mainstream-Sex-Podcasts gegeben hat, hat auch dazu geführt, beziehungsweise die Kritik war natürlich an diesem so ein bisschen theatralischen, ne? Dass man halt so das Ganze so ein bisschen spielerhaft macht und versucht so zu, ja, die Provokation einfach, ne? Dass es deswegen auch so viel drüber gesprochen wird und weil halt Sex sells und so. Aber ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass es eine Gegenbewegung aktuell gibt, habe ich gemerkt, so an wirklich qualitativ hochwertigen Sex-Podcasts, wo es halt mehr um Aufklärung gibt und wo es mehr um seriöse Themen einfach geht, wo sich Leute wirklich auch Gedanken machen zu Themen, die sie über ihre Sexualität interessieren oder versuchen vielleicht der Hörerschaft einfach mal neue Infos zu geben. Und das finde ich wiederum interessant. Das ist halt so, es ist wahrscheinlich keine bewusste Gegenentwicklung von irgendwas, sondern halt, ich bin überzeugt, dass es ein paar Leute gibt, einfach, die jetzt diese neue Welle von Sex-Podcasts produzieren, alleine weil sie glauben, dass sie vielleicht ja einen anderen Ansatz haben können und damit erfolgreich sein können.
Also ich glaube zum einen, dass das wahrscheinlich keine Gegenbewegung ist. Ich glaube, das ist einfach eine Diversifizierung nochmal dieses Sub-Sub-Themas, also das Subthema Podcast und dann davon nochmal das Thema Sex-Podcasts, dass sich das nochmal ausdifferenziert und dass jetzt auch Leute gemerkt haben, das Thema Sex ist für einen Podcast ein gutes Thema, weil erstens, wir merken mit Tumblr, wir merken mit YouTube, Instagram, Sex wird immer sofort weggeblockt. Da erleben wir halt knallhart die amerikanische Sexualmoral am eigenen Leib. Und da ist Podcasting noch ein unrestriktiertes Medium, wo man Sachen erzählen kann, ohne dass da der Zensor drüber geht. Und zum anderen ist es natürlich auch, man muss irgendwie nichts zeigen, man muss seine Gesichter nicht zeigen, man kann da auch vollkommen anonym bleiben und ist natürlich auch ein sehr intimes Medium, also auch ein gutes Medium, um über solche Themen zu reden. Und es bietet sich einfach an und ich finde, beide Formen sind oder alle Formen des Sex-Podcasts sind auch in sich legitim. Also wenn man dann, ich nenne es gerne so Performance-Podcasting hat, also sagt, okay, es geht hier nicht um so, ich lerne hier was, sondern das ist einfach eine Gaudi, das ist einfach irgendwie unterhaltsam, das macht Spaß, das ist irgendwie ein bisschen auch Comedy. Mhm. Und es gibt natürlich auch viele Podcasts, die sagen, okay, wir erzählen euch hier was über BDSM oder generell Sexualität oder Feminismus und solche Sachen, Gender-Themen. Ich denke, da kann man sich das Portfolio dann zusammenstellen, wie man will. Und man ist da noch Podcasting als Medium noch relativ unrestriktiert. Ich weiß gar nicht, ich glaube auch selbst diese Plattformen wie, also selbst Apple, die ja schon sehr prüde sind in dem, was sie gerade im App Store zulassen, schmeißen ja sowas auch nicht aus ihrem App Store. Also da besser als Sex ist ja im Podcast iTunes Store genauso drin und wurde nie beanstandet. Also selbst Apple ist dann auch relativ locker. Frage ist halt, wie lange das noch so bleibt. Aber ich finde es einfach schön, dass sich da noch was halten kann, wo jetzt das gerade auch wieder Thema wurde, dadurch, dass Tumblr Pornografie verboten hat und da jetzt auch sehr viel Diskussion darüber gemacht gibt, dass zum Beispiel gerade queere Themen, die eigentlich nicht pornografisch sind, trotzdem von Tumblr weggeblockt werden. Und da ist doch gut, dass es da bei Podcasts noch nicht diesen Trend gibt. Ja, aber wir sind eigentlich beim Jahresrückblick, nicht beim Thema des Podcasts. aber wie gesagt, auch ein Thema von 2018, Sex-Podcasts. Und auch ein Thema von 2018 war die Podcast-Blase, also vom Podcast-Boom zur Blase, weil ja auch ein paar Sachen eingestellt wurden. Ich glaube, BuzzFeed USA und was war's, Audible USA und Huffington Post.
Ja.
Haben alle ihre Podcast-Bestrebungen eingestellt bzw. zurückgefahren. Und dann kamen sofort wie, als wären sie schon kalt vorgeschrieben gewesen, die ersten Artikel zum Thema platzt jetzt die Podcast-Blase. Und der Fakt, dass wir jetzt hier am Ende des Jahres sitzen und noch ein Dach über dem Kopf haben, zeigt, nein, tut sie nicht. Ist einfach eine Konsolidierung. Klar, es gibt Sachen, die klappen und es gibt Sachen, die klappen halt einfach nicht. Und manche Sachen eignen sich einfach nicht als Podcast oder werfen halt noch nicht das Geld ab, dass große Medienhäuser sich das rechtfertigen können, das weiter zu betreiben, oder man hat sich übernommen oder gibt da vielfältige Gründe. Aber so tendenziell zeigt der Pfeil doch nach oben.
Ja, also ich sehe da auch keinen Grund zur Sorge. Es war ja auch nicht so lange her, vielleicht 2 Monate her, ne? Mhm. diese ganze Diskussion aufkam, da haben wir auch darüber berichtet im Podcast. Ja, ich meine, so Nachrichten, dass irgendeine Produktion von irgendwas einstellt, gibt es ja fast jeden Tag, und nicht deswegen platzen komplett irgendwie irgendwelche Industrien oder so. Ja, ich glaube, das Thema ist schon mehr als vom Tisch. Also man merkt, für nächstes Jahr, zumindest so wie wir das jetzt wahrnehmen, werden viele neue Podcast-Projekte schon geplant, und wir sind im Gespräch mit sehr vielen möglichen Kunden oder beziehungsweise schon Kunden, die schon bei uns sind, aber fürs nächste Jahr was planen. Also da wird noch ordentlich Neues dazukommen. Auf jeden Fall.
Ja, und Ich hatte auch neulich mal so etwas schelmisch als Kommentar zu dem Tweet, dass Wired Germany komplett eingestellt wird, kommentiert, platzt jetzt die Journalismusblase.
Ja.
Also, ja, es geht auf und ab, und solange es mehr aufgeht als ab, passt doch alles. Ich habe eh schon zu viel Podcast im Podcatcher.
Es muss auf, es stoppt Podcast-Produktion. Jetzt. Ich muss erstmal fertig hören.
Genau, bitte stellen Sie jetzt das Podcasten ein.
Genau, und wo es auch ab und auf ging mit den Gläsern. Geschafft. Ja, wir waren letzte Woche, ne, war das. Bei unserer Weihnachtsfeier. Egal, es wird
alles sehr schwammig.
Genau, alles schwammig. Ich habe schon alles vergessen. Wir hatten so eine kleine Weihnachtsfeier, die wir aber eigentlich, da wir nicht so viele Leute sind zurzeit im Büro in Berlin, haben wir uns entschieden, einfach mal was Offenes zu machen und einfach ein paar Freunde, Bekannte, Partner und so weiter einzuladen. Hat sich eine ziemlich nette Runde ergeben, und Christopher hat auch einiges vor Ort aufgenommen.
Ja, was heißt einiges? Ich habe mit 3 Leuten geredet, die auch mit mir reden wollten, einfach so, was sie in ihrem Podcast-Jahr 2018 erlebt haben, ich hoffe, dass ich das in der Postproduktion so hinkriege, dass man das angenehm hören kann, weil Podcasten auf dem Weihnachtsmarkt nicht die optimale Situation. Ich habe da ein sehr zuverlässiges Mikro benutzt, aber verzeiht es mir, wenn die Audioqualität nicht den Standards entspricht, die wir hier bei Podigy gewöhnt sind.
Die Hauptfrage ist ja, ist der H6 Glühwein dicht?
Nee, ich habe es nicht mit dem H6 aufgezeichnet. Ich habe es mit dem es gibt da von Shure ein Lightning-Mikrofon, was man einfach ans iPhone anschließen kann, und das habe ich mir mal geleistet.
Na gut, und das iPhone ist ja quasi glühweindicht bis
das fast iPhone 2 Meter. Das iPhone ist wirklich glühweindicht, das ist ja
im Gegensatz zum MacBook, wie ich neulich erfahren musste.
Ja, das war kein Glühwein.
Und ich habe es nicht mit Glühwein ausprobiert, aber mit anderer Flüssigkeit.
Vielleicht hätte der Glühwein noch das so vielleicht Alkohol leitet ja nicht so gut.
Ja, weil die Tastaturen von den neuen so bekannt sind dafür, dass sie so zuverlässig sind, ne?
Mhm, was hatte ich? Podcast in der Badewanne. Nein, und zuerst habe ich gesprochen mit Frank Wunderlich Pfeiffer, mit dem ich gemeinsam einen Podcast mache über Raumfahrt. Und ich habe ihn einfach mal so ein bisschen gefragt, was er so im Podcast-Jahr 2018 erlebt hat. Und das hört ihr jetzt.
Ich bin der Frank, ich mache mit Christopher zusammen den Countdown-Podcast, und natürlich geht es bei uns um Raumfahrt von vorn bis hinten, und natürlich das Spannendste war der IAC, der Internationale Astronautische Kongress, ich glaube der 69. oder so. Und also diesen Kongress gibt es seit bevor es menschliche Raumfahrt gibt, von daher ist das eine tolle Sache gewesen, und ausnahmsweise war er in Bremen, davor auch mal in Sydney, und der nächste ist dann in Washington DC, Also sehr exklusive Veranstaltung, sehr schön. Gerne wieder.
Ja, und dann habe ich noch geredet mit Rebecca Görmann, die in einigen Podcast-Produktionen beteiligt ist, unter anderem Acta Aurora und den KulturpessimistInnen und noch vielen anderen Sachen. Und sie erzählt uns auch so ein bisschen was über ihr Podcast-Jahr und welche Podcasts sie gehört hat und was sie alles spannend fandet.
Also ich bin Becky von den KulturpessimistInnen und von Acta Aurora und von den Klassikern der Filmgeschichte und von Reichlich Randale und vom Podstock-Team und habe ich bestimmt noch 10 Sachen vergessen von der Geschichtenkapsel und all diesen anderen Podcasts. Was war wichtig für mich in diesem Jahr? Also meine Top 3 Podcast-Episoden dieses Jahres sind die Filmkritik-Episode vom Spätfilm, wo darüber diskutiert wurde, ob Filmkritik objektiv oder subjektiv sein kann oder muss. Ein ganz großes Highlight dieses Filmjahres, auf jeden Fall die beste Film-Podcast-Folge. Meine zweite Lieblingsfolge war vom Rasenfunk, das Tribünengespräch über Depressionen im Fußball und den Umgang damit. Und meine dritte Lieblingsfolge war Deutsche Pass, eine Sonderfolge vom Podcast Arbiträre Aggressionen, wo die Twitter-bekannten Nutzerinnen Zugi und Problemat Esch bei Mihaela Satori zu Gast waren und ein bisschen darüber geredet haben, unter anderem, wie es ist, nicht weiß in Deutschland zu sein. Alles sehr zu empfehlen. Und meine Event-Highlights waren auf jeden Fall das Podstock. Immer sehr zu empfehlen, das sage ich nicht nur, weil ich in dem Team bin, sondern weil es super ist, da zu sein, weil wir bestes Wetter hatten dieses Jahr und gewachsen sind und eine tolle Location hatten und es überhaupt ganz zauberhaft war. Und das zweite Podcast-Event-Highlight war das Cinematic Deathmatch, das Finale von dem Podcast Cinematic Smash Brothers, wo ganz viele PodcasterInnen aus dem Film-Podcast-Bereich zusammengekommen sind und ein großes, fulminantes, wie Henning immer sagt, Finale erlebt haben.
Und hast du irgendwas beim Podcast Neues gelernt? Irgendwie was war für dich irgendwie ein Erfolg oder irgendwie was Spannendes beim selber Podcast machen, was du erlebt hast?
Ich schneide gerade an einer Folge, die so ein bisschen featurig werden soll für Reißlich Randale, wo ich verschiedene Leute auf einem Event interviewt habe und deren Zitate so ein bisschen sortieren will nach Themen und dazwischen noch von mir geskriptete, gesprochene Texte stehen sollen und so. Das ist, glaube ich, das Anspruchsvollste, was ich schnitttechnisch je gemacht habe. Bis jetzt habe ich immer vorne und hinten abgeschnitten und vielleicht mal ein was ungefähr so ging, wenn es so lang war, auch mal rausgeschnitten. Und ansonsten habe ich schnitttechnisch nicht so viel gemacht. Und deshalb ist das gerade ein bisschen aufregend.
Und zu guter Letzt rede ich noch mit Daniela Ishorst, die nicht nur Podcasterin ist, sondern auch ein neues Projekt an den Start gebracht hat oder an den Start bringt. Das ist gerade in der Launchphase, wird sie aber nochmal selber erzählen, nämlich podcasterinnen.org, wo es darum geht, dass Podcasterinnen präsenter sind und eine eigene Webseite haben, sodass man keine Ausrede mehr hat, dass man keine Podcasterinnen für ein bestimmtes Thema findet und mal wieder nur in einer Männerrunde podcasten muss. Und über ihr neues Projekt erzählt sie uns jetzt.
Mein Name ist Daniela, ich mache den Podcast Kunst und Horst und habe in diesem Jahr angefangen bei dem Projekt podcasterinnen.org, was hoffentlich bis Ende des Jahres endlich online geht. Meine 3 Highlight-Folgen in diesem Jahr oder neue Podcasts, die ich entdeckt habe, war einmal Kanakische Welle. Da gab es eine Folge mit einem Schauspieler von 4 Blocks. Die fand ich ultra interessant, weil sie halt auch die Frage aufgeworfen haben, wie klischeemäßig werden Migrantinnen in der Serie dargestellt. Dann gab es eine Folge vom Deutschlandfunk Freistil über Odyssee im Weltraum. Die fand ich mega interessant. Ich habe den Film bis heute nicht gesehen und hatte aber das Gefühl, ich müsste den Film nach dieser Podcast-Folge unbedingt sehen. Es halt auch sehr beeindruckend war, wie sie die Musik zum Beispiel mit eingearbeitet haben. Und dann gab es noch eine Serie dieses Jahr von 4000 Hertz Schluss machen, die mir sehr gut gefallen hat. Von Bettina Conradi war die. Es sind, glaube ich, 5 Teile. Und das war eine sehr schöne Serie, die man auch gut hören konnte. Und sie kam jede Woche, kam glaube ich, oder alle zwei Wochen kam eine neue Folge. Und ich habe mich schon jedes Mal auf die neue Folge gefreut. So, das waren, glaube ich, so meine Highlights in diesem Jahr an Podcasts, die ich gehört habe. Obwohl ich dieses Jahr, glaube ich, seitdem ich Podcast höre, mit am wenigsten selber gehört habe. Das war ebbt gerade so ein bisschen ab.
Willst du ein bisschen mehr über Podcasterinnen erzählen?
Ja, wir sind.
Das
ja,
ist doch geheim.
Nein, es ist nicht geheim, aber es ist halt. Ich mache gerade mit zwei Freundinnen zusammen, mit Nela Heise und Michaela Lehr, eine Plattform, wo sich Podcasterinnen und nicht-binäre Podcastende ein Profil anlegen können. Vielleicht kennen die ein oder der andere speakerin.org, wo Frauen sich eben ein Profil anlegen können, um für Panels oder Veranstaltungen angefragt zu werden. Und wir haben das jetzt für Podcasts mit übernommen, weil es halt leider immer noch viele Veranstaltungen gibt, wo hauptsächlich Männer auf der Bühne sitzen, gerade wenn es um Selbstständigkeit im Podcast-Bereich geht. Oder oft wird dann auch eher über Frauen gesprochen oder über People of Color anstatt mit ihnen. Und wir haben so ein bisschen die Hoffnung, wenn die Leute sich ihr Profil anlegen und andere Menschen nach ihnen suchen können, dass es eben nicht mehr die Ausrede gibt, ich habe zu dem und dem Fußballthema, es gibt ja überhaupt keine Frau, die darüber sprechen kann. Und das stimmt einfach nicht. Es gibt ganz viele tolle Podcastende da draußen und wir wünschen uns einfach, dass sich viele Frauen und nicht-binäre Podcastende ein Profil anlegen und dass andere eben sich auch ermutigt fühlen, nach ihnen zu suchen und sie auch in ihre Podcasts einzuladen. Und wenn alles gut läuft, denken wir, dass wir auf dem 35C3 dann hoffentlich auch endlich online sind. Das hat alles ein bisschen länger gedauert als geplant, weil wir aber auch selber sehr viel dabei gelernt haben.
Ja, das waren unsere drei kleinen Interviews. Und ich fand das mal ganz spannend, auch mal so Einspieler in diesen Podigy Podcast News zu haben. Und ab nächsten Jahr haben wir dann jede Sendung ein dreiviertelstündiges Feature. Nein.
Wann auch immer diese Sendung kommt.
Genau. Dafür gibt es dann nur eine Sendung pro Jahr. Genau.
Ja, vielleicht zum Abschluss des Jahresrückblicks könnten wir uns einfach mal bedanken. Bei den vielen, vielen Menschen, die uns dieses Jahr ihr Vertrauen geschenkt haben, ihre Podcasts bei uns zu hosten. Weil das ist ja schon, glaube ich, für viele Leute nicht so einfach, das so aus der Hand zu geben oder das irgendjemandem zu geben, weil es ja schon so auch relativ viel Arbeit ist, sowas zu machen. Und ja, da denke ich, kann man sich mal bedanken für die deutlich mehr Menschen, als wir jemals gedacht hätten, dass sie in Deutschland überhaupt podcasten. Genau, damit sind wir am Ende unserer, in Anführungszeichen, normalen Themen und haben jetzt noch so zwei kleine Sachen, die so ein bisschen in die nähere Zukunft blicken. Zum einen kann Christopher, glaube ich, das direkt was sagen.
Ja, genau. Denn es gibt ja traditionell zum 35. Mal den Chaos Communication Congress, diesmal zum zweiten Mal in Leipzig. Ist ja die Jahresendveranstaltung des CCC, des Chaos Computer Clubs. Und seit einigen Jahren gibt es ja dort auch eine recht aktive Podcasting-Community, die sich dort immer versammelt unter dem Label Sendezentrum. Kombinat für angewandte Radiotheorie ist da der Claim. Und auch dieses Jahr wird es dort wieder Möglichkeiten geben, eigene Podcasts aufzuzeichnen. Zum einen auf der Bühne. Wir haben in Kooperation mit dem Deutschlandfunk eine Bühne, die wir abends mit Podcast bespielen können. Und dann gibt es noch den traditionellen Sendetisch, wo man als Podcaster oder Podcasterin, die schon länger ein Format haben, aber auch als komplette Neu-Podcaster und Podcasterinnen hinkommen kann, Headset aufsetzen und einfach loslegen. Leider haben wir da unsere Planung ein bisschen verpeilt, weil der Call for Podcasts ist schon vorbei und wir können jetzt in dieser Sendung dafür nicht mehr werben, dass man sich da nochmal im Vorhinein anmelden kann. Aber es wird wohl darauf hinauslaufen, dass es dieses Jahr noch einige freie Slots gibt, die man spontan belegen kann. Also einfach hinkommen, auf den Fahrplan schauen und wenn was frei ist, dann kann man da auch gerne eigene Experimente starten. Auch gerade sind da Leute willkommen, die vielleicht noch nicht so viele Podcast-Erfahrungen haben und einfach mal 20 Minuten irgendwas aufzeichnen wollen. Unter anderem bin ich da im Betreuungsteam dabei und auch die meiste Zeit vor Ort und stehe da auch gerne mit Rat und Tat zur Seite, falls man da irgendwie Fragen konkret zum Podcasting hat. Und es sind auch immer ganz viele Leute dort, die gerne einem was über das Podcasting erzählen und einem helfen, irgendwie den ersten eigenen Podcast aufzuzeichnen. Und natürlich bin ich da auch vor Ort als teilweise in meiner Funktion als Podigy Support Wichtel Und ja, es war Weihnachten. Und
habt ihr das Kostüm schon gekauft?
Genau, genau, mit der orangenen Wichtelmütze. Und wer gerne über Sachen von Podigy quatschen will, kann das auch gerne tun und einfach nur mal Hallo sagen. Ich bin da wahrscheinlich die meiste Zeit im Sendezentrum vor Ort. Und ja, bin auch gerne ansprechbar. Und das Sendezentrum ist auch immer ein schöner Ort, um sich zu vernetzen und andere Podcasterinnen und Podcaster kennenzulernen und Spaß zu haben und ja, die ein oder andere Mate zu konsumieren.
Wir möchten mit Ihnen über Podigy reden.
Genau, genau. Der Poditurm.
Oh Gott. Ja, dann noch, da kann bestimmt Matti was zu sagen, zu Apple Holiday Submission Schedule. Klingt wichtig.
Ja, wir haben halt die Meldung bekommen, wie wahrscheinlich auch viele Podcaster und Podcasterinnen, dass Apple jetzt über Weihnachten eher inaktiv sein wird, was die Validierung der neuen Podcasts angeht. Was das genau bedeutet, ist einfach ganz kurz zusammengefasst: zwischen dem 21. Dezember und dem 2. Januar, wenn ich mich nicht täusche, mehr oder weniger in dem Dreh, werden keine neuen Podcasts mehr zugelassen zu Apple Podcasts. Das heißt, wer noch seinen Podcast dort haben will vor Weihnachten, ich glaube, wenn wir diese Folge ausstrahlen, ist eh schon zu spät. Das, oder es lohnt sich dann einfach nicht. Was wir jetzt einfach damit sagen wollen, ja, es lohnt sich halt einfach ein bisschen Geduld mitzubringen und nicht darauf hoffen, dass man den Podcast vor 2019 dann veröffentlicht bekommt. Ja, mehr ist auch nicht. Wahrscheinlich muss man auch damit rechnen, dass die Woche, also die erste Januarwoche, dann auch nicht so schnell geht, weil sich natürlich dann tendenziell über die zwei Wochen, die Apple halt nichts macht, auch einiges ansammelt. Das hatten wir schon letztes Mal über Thanksgiving. Da war die Erfahrung, dass die erste Woche nach Thanksgiving auch sehr, sehr langsam gegangen ist und erst die zweite Woche danach war dann wieder okay. Das heißt, man muss realistisch damit rechnen, dass egal, was man jetzt so vor dem 21. einreicht, tendenziell erst ab dem 7. Januar so verfügbar sein könnte. Vielleicht noch später.
Ja, einfach die Feiertage nutzen, Podcast planen, Podcast aufnehmen.
Genau, einfach die ganze Produktion so für 2019 schon fertig produzieren, genau. In der Zeit.
Ja.
Ist doch einfach.
Genau. Und ja, also für die Leute kann man ja nicht ausgehen, dass das alle jetzt wissen. Wer schon bei Apple Podcast ist, dort eingereicht ist, neue Folgen da werden schon veröffentlicht.
Ja.
Also es geht jetzt nur für komplett neue Produktion, neue Podcasts. Wer schon eingereicht ist, wer schon durch den Review-Prozess durch ist, der muss sich da keine Sorgen machen, dass da der Podcast nicht erscheint.
Stimmt, das wäre ja witzig.
Ja, das Internet ist geschlossen über Weihnachten.
Wenn die Software über Weihnachten. Mich wundert, dass die bei Apple so viel Urlaub haben anscheinend. Das ist ja verrückt.
Wahrscheinlich ist das kein Urlaub, sondern sie müssen das Backlog abarbeiten.
Ja, so. Ja, gut, schön. Hätten wir das auch hinter uns gebracht.
Mhm.
Also nicht, dass es jetzt schlimm war, aber so kurz vor Weihnachten. Dann würde ich sagen wir Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören mal wieder, auch wenn wir mal wieder regelmäßig, unregelmäßig erschienen sind. Ja, falls euch gefallen hat, was ihr gehört habt, sagt uns irgendwie auf Twitter oder Facebook oder wo auch immer ihr so unterwegs seid, Bescheid. Hinterlasst uns vielleicht eine kleine Bewertung bei iTunes. Hat da eigentlich mal jemand reingeguckt?
Ich weiß nicht, Matthias, hast du da mal reingeguckt?
Nee, lange nicht mehr, aber
ja, machen wir natürlich die nächste Folge im Februar. und ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.